Wer glaubt denn das noch? Die Unsichtbarkeit macht uns kaputt. Dies wahnwitzige, dauernde Zurückgeworfenwerden auf den unsichtbaren Gott selbst, das kann doch kein Mensch aushalten. Das schreibt Dietrich Bonhoeffer in seiner Zeit als Studentenseelsorger Anfang der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Ein Satz, der sehr aktuell klingt. Wer glaubt denn heute noch an Gott? Dieser Frage müssen sich auch die beiden christlichen Kirchen in Deutschland stellen. Der Generalvikar im Ruhrbistum Essen, Klaus Pfeffer, der tut das, der fragt sich, welche Bedeutung hat der Glaube heute eigentlich noch? Christsein ist keine einfache Angelegenheit. Mit Dietrich Bonhoeffer auf dem Weg zu einer erneuerten Kirche, so heißt sein neues Buch, das auch den Sinn und Zweck der Institution Kirche heute auf den Prüfstand stellt. Klaus Pfeffer ist heute bei uns im Studio. Was macht Dietrich Bonhoeffers Theologie so aktuell? In den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts standen die beiden großen Kirchen als Volkskirche, kann man fast sagen, noch voll in Saft und Kraft. Das ist doch gar nicht mit der Kirchenkrise und mit dem verpulverisierenden Glaubenswissen heute zu vergleichen, oder?
Ich glaube, dass das eine Illusion ist. Wer sich mit Bonhoeffer beschäftigt und seine Briefe liest, wird feststellen, dass Bonhoeffer auf Phänomene aufmerksam macht, die wir heute ähnlich kennen. Und es gibt Historiker, die in der Tat auch festgestellt haben, dass sich bereits in den 20er, 30er Jahren abzeichnet, was wir dann in den 60er Jahren erst so richtig erlebt haben, nämlich eine Auflösung volkskirchlicher Milieus. Bonhoeffer erlebt, dass sich in seiner Zeit schon weite Teile der Menschen und der Gesellschaft zunehmend von kirchlichen Selbstverständlichkeiten entfernen. Er kommt ja selbst auch aus einer Familie, die zwar einen protestantischen Hintergrund hat, aber nicht regelmäßig zur Kirche ging, sich als liberal-bürgerlich verstand, mit einer hohen Distanz. Und ich glaube, das verkennen wir heute. Historiker sagen, dass im Grunde dieser Trend, der in den 30er Jahren ansetzte, durch die Nachkriegszeit erst einmal aufgehalten wurde. Als Deutschland in Trümmern lag, sind die Volkskirchen aufgeblüht, weil die Kirchen quasi die einzigen Institutionen waren, die den Krieg halbwegs überstanden hatten und noch Vertrauen ausstrahlten in einem der niederliegenden Land. Und das hat sicherlich auch erst einmal zu diesem Auftrieb der Volkskirchen beigetragen. Die Entwicklung ist dann eben in den 60er Jahren so richtig voll durchgeschlagen.
Sie beschreiben das in Ihrem Buch sehr schön. Dietrich Bonhoeffer hat auch mal einen Roman angefangen zu schreiben. Und da schreibt er auch, dass er an seiner evangelischen Kirche das Lebendige, das Heutige vermisst. In den Kirchen gäbe es nur allzu oft Geschwätz von jämmerlichen Vertretern zu hören, die ihre eitle Empfindlichkeit und ihr hohles Amtsbewusstsein vor sich hertragen. Das schreibt er. Er spricht von einem toten Glauben. Sie entdecken da durchaus Parallelen zu Ihren eigenen pastoralen Erfahrungen?
Zumindest so zu der Kritik, die auch heute viele Menschen der Kirche gegenüberbringen. Ich bin ja lange Jahre in der Jugendpastoral tätig gewesen. Von daher weiß ich, wie junge Menschen Kirche erleben. Genauso wie Bonhoeffer das in diesem Roman beschreibt. Dass junge Menschen ganz deutlich sagen, wir gehen sonntags doch nicht dahin, wo wir Dinge hören, die wir gar nicht verstehen, die mit unserem Leben nichts zu tun haben, die weit, weit weg sind von unseren Fragen. Und ich empfinde das manchmal ja auch so. Es ist ja auch schwer, meinen christlichen Glauben so zu formulieren und zu übersetzen, dass es wirklich mit meinen Alltagsfragen in Verbindung steht. Bonhoeffer hat das genauso empfunden. Was Sie eingangs zitiert haben, drückt das ja aus, dass Bonhoeffer merkt, ja, wir reden von etwas, was man nicht beweisen, nicht greifen kann. Wir verkünden einen unsichtbaren Gott und das ist für Menschen auch eine Zumutung und für jeden von uns Christen doch in bestimmten Situationen auch. Und das macht es einfach schwer und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu Floskeln neigen und Dinge wie selbstverständlich irgendwie verkaufen, die es einfach nicht sind.
Was macht Bonhoeffer? Wie reagiert er darauf? Welche Lösungen hat er?
Bonhoeffer reagiert zunächst mal in einer Zeit, in der er mit den Jugendlichen, mit den Konfirmanden in Berlin-Wedding arbeitet. Das finde ich einfach ganz interessant, dass er anfängt, mit ihnen erst einmal Beziehungen aufzubauen. Das hat mich bei ihm sehr fasziniert und das war damals, als ich ihn kennenlernte, war ich ja auch sehr in der Jugendarbeit engagiert, damals sehr inspiriert, mir deutlich zu machen, bevor ich anfange, das Evangelium zu verkünden, muss ich mit den Menschen, denen ich es verkündigen will, schlicht und ergreifend in Beziehung treten, sie kennenlernen, sie verstehen lernen und versuchen, auch ihre Sprache zu sprechen und auch das Leben aus ihrer Perspektive zu sehen. Und das ist sehr schön, so zu beobachten, wie er dann diese wilden Jungs in Wedding für sich gewinnt und dann auch die Chance hat, mit ihnen über den christlichen Glauben ins Gespräch zu kommen.
Christliche Spiritualität kann auch ohne Kirche stattfinden. Sie schreiben in Ihrem Buch, das fand ich einen spannenden Satz, angesichts der alltäglichen Umstände kann man auf traditionelle, rituelle und jegliche andere Ausdrucksformen seiner Religiosität verzichten und sich dennoch innerlich mit seinem Gott verbunden wissen und aus diesem Glauben leben. Zitat Ende. Ist die Amtskirche dann für meinen Glauben unwichtig, vielleicht sogar überflüssig?
Nein, so meine ich das auch nicht. Also es geht ja auch nicht darum, dass Kirche überflüssig wird, sondern dass Kirche sich so verändert, dass Menschen auch unserer Zeit oder der jeweiligen Gegenwart sich mit ihren persönlichen Lebensfragen darin wiederfinden können. Wenn Bonhoeffer seine Kirche und auch die klassische Religiosität kritisiert, dann meint er damit vor allem rituelle Formen, die sich von den Menschen entfernt haben, die eigentlich nur noch blanker Ritus sind, aber keine Lebensrelevanz haben. Und dafür wirbt er. Und das ist auch für mich, glaube ich, ein ganz wichtiger Impuls, so für uns als christliche Kirche, wirklich sehr, sehr nah bei den Menschen unserer Zeit anzukommen.
Wie kriege ich das dann hin, Jugendlichen die Liturgie wieder nahe zu bringen?
Die Frage ist nicht, wie ich Jugendlichen die Liturgie nahe bringe, sondern ich könnte es eher umdrehen und sagen, wie gelingt es mir, dass die Liturgie auch wirklich sich den jungen Menschen oder den Menschen von heute annähert. Und ich habe dafür auch nicht die Lösung. Darum geht es auch nicht, aber sich des Problems bewusst zu werden. Ich finde es manchmal selber auch als Priester schwierig. Ich habe das oft in der Jugendarbeit erlebt, dass ich gemerkt habe, das, was ich da vom Ritus her spreche und tue, damit komme ich bei ihnen gar nicht an. Die können das gar nicht verstehen. Ich muss eine andere Sprache finden. Ich muss vielleicht auch in den Formen überlegen, wo gibt es da Veränderungsnotwendigkeiten, ohne dass ich jetzt da die Lösung hätte. Aber das Problembewusstsein, finde ich, ist wichtig, weil wenn wir das nicht haben, werden wir irgendwann vor völlig leeren Kirchen predigen.
Es gibt aber Anknüpfungspunkte. So ein Schlagwort heute ist immer Achtsamkeit und Achtsamkeitsmystik. Das ist ja ganz aktuell. Und Sie sagen, das findet man eigentlich auch schon bei Bonhoeffer, so etwas wie Achtsamkeitsmystik, also etwas, was als Erlösen von den Überforderungen des komplizierten Alltags empfunden wird.
Also Bonhoeffer hat so in den 30er Jahren so ein Faible für Meditation entdeckt. In seiner Arbeit als Leiter des Predigerseminars hat er da sich auch viel Kritik anhören müssen. Man warf ihm vor, mit katholisch-klösterlichen Tendenzen zu kommen. Sein Anliegen war, wer das Christentum entdecken will, der muss auch in die Stille gehen können. Und der muss sich auch mit biblischen Gedanken, Texten auch mal sehr persönlich auseinandersetzen können. Und ich glaube, das ist so eine wichtige Spur, dass Christentum auch bedeutet, dass jeder Mensch erst einmal zu sich findet und in sein Inneres hineinhört. Und das, was er vom Christentum halt mitbekommt, aus der Tradition, von der Bibel her, dann auch mit sich und seinem inneren Leben in Verbindung zu bringen. Und natürlich hat das was mit Achtsamkeit zu tun. Ich will das aber nicht darauf reduzieren, weil das
zum Modebegriff ist das
ist
ja
so ein Modebegriff. Und es geht auch nicht nur um eine Technik, sondern ja um eine ernsthafte innere Auseinandersetzung mit mir und mit dem, was mir von der christlichen Botschaft dann auch entgegenkommt.
Was ist denn alltagstaugliche Spiritualität?
Schwierige Frage. Was ist alltagstaugliche Spiritualität? Ich könnte ganz platt antworten, eine Spiritualität, die mir in meinem Leben und in den Fragen meines Alltags wirklich Kraft, Halt und Orientierung gibt und die ich nicht erlebe als etwas, was irgendwie völlig fremd und hohl ist, was ich nur irgendwie aus Gewohnheit tue, was mir aber in meinem Leben eigentlich nicht hilft. Ich sage manchmal in Diskussionen, auch in Gemeinden, immer so etwas provokant, wir müssen doch in der Lage sein, jungen Menschen und den Menschen, denen wir das Christentum nahebringen wollen, ihnen zu vermitteln, was es denn eigentlich bringt, ein Christ zu sein. Das ist eigentlich eine verbotene Frage. Ich weiß auch noch, wenn ich meine Eltern früher gefragt habe, was bringt es denn, wenn ich sonntags in die Kirche gehe, diese Frage durfte ich nicht formulieren. Darum geht es ja gar nicht, sondern man dient irgendwie einer Sache, dem lieben Gott, man bringt ein Opfer. Ich finde, das stimmt nicht. Natürlich soll mir der Glaube etwas bringen, Orientierung geben, auch in moralischen Fragen. Er soll mir Kraft geben, Hilfe, Trost und so weiter. Und das ist die entscheidende Frage, ob ich zu einer Spiritualität finde, die meinem Alltag und die meinem Leben wirklich eine Tragkraft gibt.
Trost und Geborgenheit gibt. Auch diese Sehnsucht nach Gott, die spiegelt ja.
Es ist vielseitig. Es geht nicht nur um Trost und Geborgenheit. Dann könnte man uns ja auch vorwerfen, ihr seid ja jetzt so eine Wellness-Religion. Es geht auch darum, das ist Bonhoeffer sicherlich sehr wichtig, sich auch in Frage stellen zu lassen. Und das wirft er ja seiner evangelischen Kirche in seiner Zeit vor, gegenüber dem Nationalsozialismus, da nicht hinreichend klar auch bei der eigenen Botschaft des Christentums geblieben zu sein.
Die Kirche darf nicht zum Lückenfüller für das Bedürfnis nach Trost und Geborgenheit nur werden. Das wäre sicher auch zu kurz gegriffen.
Nein, das Christentum, gerade vom Evangelium her, hat ja auch mit klaren Orientierungen, Weisungen, mit Moral zu tun. Und das, finde ich, ist in unserer Zeit enorm wichtig. Wir haben als christliche Kirche auch gesellschaftlich, politisch doch etwas zu sagen und müssen Positionen beziehen und müssen auch sagen, was mit unserem Glauben vereinbar ist und was nicht.
Christsein ist keine einfache Angelegenheit, so heißt Ihr Buch, und auch Bonhoeffer macht es uns ja nicht einfach. Einen Gott, den es gibt, gibt es nicht, sagt er. Das ist jetzt schwer zu begreifen. Also gibt es nun Gott oder gibt es ihn nicht? Erklären Sie uns das.
Es ist eine paradoxe Formulierung. Was Bonhoeffer damit meint, ist, ein Gott, den es gibt, der wird schnell zu so etwas Materialistischem, zu so einer Ersatzgottheit, die man irgendwie greifen und packen kann, über die man verfügen kann. Aber einen solchen Gott, den wir wirklich jetzt festmachen können, wo wir mal sagen können, ich weiß jetzt genau, wo er ist und wie er ist, den gibt es tatsächlich nicht. Sondern Gott ist immer auch anders, als wir Menschen uns das vorstellen können, weil er eben aus einer völlig anderen Dimension herkommt. Jesus hat ja auch mal an einer Stelle im Evangelium gesagt, wenn da Leute sind, die sagen, hier ist Gott oder hier ist das Reich Gottes oder da ist es, dann glaubt ihnen nicht. Das klingt auch so paradox, aber ich glaube, dass ihr auch im Sinne hatte, davor zu warnen, dass wir als Menschen genau sagen können, wer und wie Gott ist. Gott ist immer auch anders, als wir es uns so vorstellen. Und das macht es auch so unglaublich schwer.
Und anstrengend. Klingt jetzt verdammt anstrengend, was Sie sagen. Ja, aber Glaube soll doch Spaß machen und Freude vermitteln.
Ach, es macht doch auch Spaß und Freude, um Fragen zu ringen und nach Gott zu suchen. Ich denke manchmal, es wäre doch auch langweilig, wenn wir einen Gott hätten, der uns völlig klar ist. Das wird auch nicht funktionieren, weil das Leben ist viel zu komplex und schwierig und wir finden nicht auf alles immer die gleiche Antwort.
Bonhoeffer spricht von der Diesseitigkeit, in der Diesseitigkeit des Lebens Glauben lernen. Das ist seine Botschaft, also ganz darauf zu verzichten, aus sich selbst etwas zu machen. Gibt es denn diese Augenblicke, haben Sie die auch schon erlebt oder das sind nur flüchtige Augenblicke, dass man so im Glauben wunschlos glücklich ist?
Wunschlos glücklich, puh. Also das ist, glaube ich, ziemlich selten. Ich bin auch immer vorsichtig bei dem Begriff glücklich. So. Wichtig ist, dass Glaube etwas ist, was eine gewisse Gelassenheit schenkt, mir Vertrauen schenkt, durchs Leben zu gehen, egal was auch immer passiert. Und was mir hilft, auch auszuhalten, dass das Leben manchmal eben auch ganz schwierig ist und schrecklich ist und eine Tragik hat, dass wir sterben müssen. Das ist auch ganz furchtbar. Aber das zu ertragen und damit leben zu können, das ist schon viel. Ob ich dann immer glücklich bin, das Glück gibt es, glaube ich, nur in ganz, ganz wenigen kleinen Augenblicken. Zufrieden und gelassen sein, das ist schon eine Menge.
In Ihrem Buch, da nehmen Sie auch, also gehen auch kritisch mit den Kirchen durchaus ins Gericht. Die Kirchen, schreiben Sie, heute haben ein gravierendes Glaubensproblem, weil es ihnen nicht mehr gelingt, den christlichen Glauben in einer modernen Welt zu vermitteln. Sie finden aber auch Rückhalt bei Papst Franziskus, der sich auch zunehmend von der alten dogmengesteuerten Amtskirche verabschiedet. Fehlt es der Kirche da an gesellschaftlicher Anschlussfähigkeit?
Die Gefahr sehe ich sehr wohl. Und wenn ich jetzt von der Kirche rede, dann ist da auch immer eine Selbstkritik mit eingeschlossen. Ich merke das ja selber auch, dass es nicht ganz leicht ist, das, was mir wichtig ist, so zu formulieren, dass es Menschen begreifen und nachvollziehen können, die in dieser Tradition einfach nicht groß geworden sind. Das ist eine richtige Herausforderung. Ich finde nur wichtig, dieses Problem wahrzunehmen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in unseren innerkirchlichen Kreisen zu wenig wahrgenommen und gesehen wird. Wir sind so unter uns in Kreisen, wo wir von lauter Menschen umgeben sind, die alle irgendwie mit Christentum und Kirche aufgewachsen sind und nehmen gar nicht mehr wahr, dass in unserer Gesellschaft eine immer größer werdende Mehrheit das gar nicht mehr teilt, das gar nicht mehr kennt und versteht und die uns für skurril, komisch, eigenartig halten. Und das halte ich für ein Riesenproblem, weil wir dann irgendwann eine immer kleinere Kirche werden, die an Relevanz für diese Gesellschaft verliert. Und wir haben einen missionarischen Auftrag. Wir sollen das Christentum doch in diese Gesellschaft hineintragen und müssen dann auch eine Sprache und einen Zugang zu den Menschen finden, die vielleicht im Moment eine hohe Distanz zu uns haben.
Also raus aus den Echoräumen. Ist ja auch manchmal tragisch, wenn man bedenkt, wie viel Kraft und Energie zum Beispiel über Detailfragen wird diskutiert, zum Problem wiederverheirateter Geschiedener, ob die zur Kommunion zugelassen werden oder nicht. Das versteht ja auch in der Gesellschaft niemand mehr. Aber die Kirche in ihrem Echoraum, die gibt noch sehr viel Energie und Kraft da rein, solche Dinge zu diskutieren, oder?
Das ist so. Ich erwische mich ja selbst auch dabei, dass ich auch in diesen Diskussionen auch immer gerne mitmische und bin aber froh, dass ich doch auch so in meinem persönlichen Umfeld Beziehungen habe zu Menschen, die weit, weit von uns weg sind. Und ich weiß, dass vor einem Jahr, ich glaube, es war so im Umfeld der Bischofssynode damals, wo es auch um diese Fragen ging, ich mich mit einem alten Freund traf, der mit Kirche noch wenig zu tun hat und der mir ganz nüchtern sagte, das ist doch völlig absurd, womit ihr euch da beschäftigt. So, und da ist mir in diesem Moment erstmal deutlich geworden, wie weit weg diese Themen, die uns innerkirchlich unglaublich beschäftigen, von Menschen sind, die sogar auch noch eine gewisse freundliche Zuneigung zu uns haben. Also dieser Freund hatte mir ganz deutlich gesagt, dass in seinem Umfeld finden halt alle nur völlig abwegig, womit wir Katholiken uns beschäftigen. Jetzt will ich nicht sagen, wir müssen uns deswegen jetzt von all diesen Fragen verabschieden, aber das zumindest mal wahrzunehmen und uns selber zu fragen, was das eigentlich bedeutet, dass wir uns nur mit Themen beschäftigen, die von weiten Teilen dieser Gesellschaft auch im Ansatz nicht mehr verstanden werden. Das ist ein Riesenproblem auf die Dauer. Wenn es uns nicht gelingt, das zu überwinden und uns auch Themen zuzuwenden, die mit den Menschen zu tun haben oder auch vielleicht tatsächlich auch manche inhaltliche Frage bei uns nochmal mit einer etwas deutlicheren Ernsthaftigkeit zu hinterfragen.
Da wären wir schon bei der Zukunftsvision von Kirche. Ihr Buch endet mit einer Zukunftsvision von Kirche statt eines Schlussworts. So nennen Sie das letzte Kapitel in Ihrem Buch. Wie sieht sie denn aus, Ihre Zukunftsvision von Kirche?
Das, was ich da niedergeschrieben habe, das muss ich vielleicht so zuvor sagen, ist in einem ersten Entwurf relativ schnell entstanden, als ich mal von einem Online-Magazin gebeten wurde, ich sollte doch mal einfach so frank und frei mal formulieren, wenn ich mir so vorstelle, wie die Zukunft sich entwickelt, wie dann unsere Kirche aussieht. Und ich habe da sehr nüchtern gesagt, ich glaube, dass wir irgendwann an einem Punkt sind, da gibt es keine Konfessionen mehr. Da wird es noch eine große christliche Kirche geben. Und die wird auch ganz anders aussehen als die Kirchen, die wir heute so kennen, die aufgeteilt sind in relativ vergleichbare Kirchengemeinden an jedem Ort, Territorialprinzip. Ich glaube, wir werden in unserer Gesellschaft zu einer christlichen Kirche kommen, die nicht mehr überall präsent ist, aber an einigen Orten sehr stark präsent ist. Und die lebt von Menschen, die aus freier Überzeugung Christen sind und die deshalb sich sehr für ihre Kirche engagieren, sie mitgestalten. Es wird eine Kirche sein, die, ich sage das immer gerne so, von überzeugten und überzeugenden Christen getragen wird. Es wird sicher noch die ein oder anderen Hauptberuflichen geben, aber die Finanzkraft wird dann nicht mehr so stark sein. Sie wird vor allem von Ehrenamtlichen leben, die aber ausstrahlt durch die Kraft dieser überzeugten Christinnen und Christen. Ich könnte da jetzt noch viel zu erzählen, das kann man im Buch schön nachlesen. Ich fand nur bezeichnend, weil ich mich da doch überrascht war, welches Echo diese Vision damals im Internet ausgelöst hatte. In eher konservativen Kreisen bin ich dafür richtig verprügelt worden. In innerkirchlichen Kreisen hat es viel Zuspruch und viel Inspiration ausgelöst, selber einfach mal weiter zu spinnen und nachzudenken, wohin entwickelt sich denn unsere Kirche? Wir sind in unserem Bistum im Moment sehr intensiv, in unseren Pfarreien, in einem Diskussionsprozess, wo geht es denn eigentlich hin? Und da sind wir genau an diesen Fragen dran, weil viele merken, es wird vollkommen anders in 10 bis 15 Jahren, weil wir in unseren Kirchengemeinden eine erhebliche Überalterung haben. Jeder, der sonntags in einem Gottesdienst ist, merkt das. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und in 10, 20 Jahren, wenn dann ältere Generationen nicht mehr da sind, wird es komplett anders aussehen. Da wird vielen deutlich, dass es so, wie es jetzt ist, nicht weitergehen kann. Und von daher sind solche etwas radikalen Visionen auch sehr inspirierend, einfach mal Dinge zu denken, wo viele sagen, da darf man ja gar nicht so denken. Doch, man darf es und es ist wichtig, ohne dass wir heute schon wissen, wo läuft es eigentlich wirklich hin. Aber wir müssen doch kreativ sein und nicht in Depression und Resignation verharren, sondern aus der Überzeugung heraus leben, Kirche hat Zukunft. Und sie wird nur anders sein als die Gegenwart.
Zum Glück haben wir da auch Papst Franziskus, der ausdrücklich sagt, werdet kreativ, auch in euren Bistümern, sucht nach Lösungen, damit den Leuten, die den Glauben, die Gott suchen, auch die Kirche attraktive Angebote machen kann.
Ja, und wir dürfen nicht vergessen, dass das Bild, was wir von Kirche haben, geprägt ist von unserer eigenen Lebenszeit und geprägt ist von einer ganz, ganz kleinen kirchengeschichtlichen Epoche. Die Form einer Volkskirche, wie wir sie hier in Deutschland kennen, die gab es noch nicht so lange und die vergeht auch wieder. Und die Kirchengeschichte 2000 Jahre ist geprägt von völlig unterschiedlichen Phasen. Das kann uns doch auch gelassen machen, so dieser Blick aus der Vogelperspektive. Kirche wird anders, aber sie wird mit Sicherheit nicht untergehen.
Da könnten wir noch jetzt lang weiter darüber reden. Ich kann Ihnen nur das Buch von Klaus Pfeffer empfehlen. Vielen Dank. Der Generalvikar im Ruhrbistum Essen hat ein sehr gedankenanregendes, bewegendes und auch sehr persönliches Buch über seinen Glauben und die Zukunft der Kirche geschrieben. Christsein ist keine einfache Angelegenheit. Mit Dietrich Bonhoeffer auf dem Weg zu einer erneuerten Kirche. So heißt das Buch. Es ist im Adson-Fezit Verlag Essen erschienen. Das Buch hat 140 Seiten. Und es kostet 16,90 €. Kaufen Sie es und diskutieren Sie weiter. Vielen Dank, Klaus Pfeffer.